Arthur und Squirrel, Kapitel 2 – In der Fremde. Herr Feldmann war ein ferner Verwandter des verstorbenen Pfarrers Stein von Lerchenhö. Er wohnte in der Stadt und hatte wenig mit seinen Verwandten auf dem Lande verkehrt. Arthur hatte ihn nie gesehen. Da er aber der einzige Verwandte der Familie war, war er zu Arthurs Vormund ernannt worden. Eben hatten die Kinder in Schollen den Frühstückstisch verlassen und wollten fröhlich nach der Schule ausziehen, Arthur in ihre Mitte nehmend, denn der Vater hatte angeordnet, dass er von heute an mitgehen solle. Jetzt fuhr ein Wagen vor das Haus. »Es ist Herr Feldmann«, sagte der Pfarrer. »Arthur soll dableiben.« Dann ging er, den Ankommenden in seine Stube zu empfangen. Nach einiger Zeit wurde Arthur dahin gerufen. Herr Feldmann streckte ihm die Hand entgegen. »So, da wärst du ja, mein Junge. Grüß Gott!« »Und was wirst du dazu sagen, dass ich gleich den Wagen mitbringe?« »Platz nehmen, abfahren und lust dich zur Stadt hinunter. Na, du sagst nichts.« »Kommt schon, kommt schon.« Feldmann klopfte dem vor ihm stehenden Arthur ermunternd auf die Schulter. Starr und stumm stand der Junge da und sagte kein Wort. »Nun, Herr Pfarrer«, fuhr Feldmann fort, »wie gesagt, ich nehme Ihre Einladung zu einer Suppe an und nachher reisen wir. Nur keine langen Abschiede. Sei tapfer, Arthur, in der Stadt wird es dir schon gefallen. Nun geh noch zu deinen Spielkameraden. Wie gesagt, gleich nach Tisch wird eingestiegen.« In kurzer Zeit war alles zur Abreise bereit gemacht, das Mittagessen eingenommen, und Arthur bestieg den Wagen, in dem Feldmann schon Platz genommen hatte. Auf die Glück- und Segenswünsche der Eltern und die lauten Abschiedsgrüße der Kinder konnte Arthur kein Wort erwidern. Er streckte wohl allen seine Hand hin, aber er konnte keinen Ton hervorbringen. So schnürten ihm das Leid und der Kampf mit den aufsteigenden Tränen die Kehle zu. Feldmann hatte mit seinen eigenen Gedanken zu tun. Er saß längere Zeit schweigend in die Ecke gelehnt, schien sich dann aber zu erinnern, dass er ja jemanden bei sich hatte, den er ermuntern wollte. »Ja, ja, mein Junge, wie gesagt, in der Stadt wird's dir gefallen«, sagte er, sich vergnügt die Hände reibend, so dass man sehen konnte, dass es ihm selbst lieb war, aus dem abgelegenen Dorfe in die Stadt zu kommen. »Da siehst du schöne Läden und vieles andere, was das Herz erfreut.« Wohl 4 Stunden lang hatte die Fahrt gedauert, als die Türme und hohen Häuser der Stadt sichtbar wurden. Nun ging es über eine hohe Brücke und dann rasselte der Wagen von Straße zu Straße über das Steinpflaster hin. Feldmann war sehr lebhaft geworden. Er rief unaufhörlich: »Sieh dort das große Gebäude, das ist die Börse. Siehst du den Omnibus voller Menschen? Alles Fremde. Das ist die Hauptpromenade. Sieh die schönen Anlagen. Dort ist die Konzerthalle.« Jetzt hielt der Wagen und Feldmann sprang heraus. Arthur war schier betäubt. Wie im Traum stieg er aus dem Wagen und folgte seinem Vormund ins Haus hinein und die Treppe hinauf. Hier öffnete sich eine Tür. Eine größere, magere Dame trat heraus und begrüßte Feldmann. »Hier, liebe Frau«, sagte dieser, »bring ich dir Arthur Stein. Du weißt, ich muss ausgehen und nachsehen, was heute im Geschäft vorgegangen ist. Unterhaltet euch gut, bis ich wiederkomme.« Die Dame führte Arthur ins Zimmer. Sie wies ihm einen Platz am gedeckten Tisch an, setzte sich ihm gegenüber und begann, ihren Tee aufzugießen. Arthur war noch immer von all dem Lärm wie betäubt und nahm mechanisch von allem, was ihm Frau Feldmann anbot, an. Frau Feldmann fand später, das Beste sei, dass Arthur sich zur Ruhe begebe, führte ihn in ein großes Schlafgemach, wo 2 Betten im Hintergrund standen. Nun wünschte sie, Arthur möge gut schlafen, morgen werde es sich besser gehen. Dann verließ sie das Zimmer. Arthur schaute sich ein wenig furchtsam in dem weiten Raum um. An den Wänden hingen große Bilder von alten Herren mit hohen weißen Kragen. Die Betten standen so weit hinten, dass es dort herum ganz dunkel war. Das kleine Licht leuchtete nicht so weit. Draußen auf der Straße war ein schrecklicher Lärm. Sein Nachtgebet wollte Arthur nicht vergessen. Nun stieg wieder lebendig die Erinnerung an die Abende in ihm auf, da die Mutter an sein Bett trat, um mit ihm zu beten, so dass er sich nicht halten konnte und in Schluchzen und Weinen ausbrach, das so lange anhielt, bis ihm endlich vor Müdigkeit die Augen zufielen. Unterdessen war Feldmann heimgekehrt und teilte seiner Frau mit, dass er die Antwort erhalten habe, Arthur könne in dem großen Schulheim bei Stuttgart eintreten. Ein Platz sei frei geworden. Es sei eine vortreffliche Erziehungsanstalt, die er selbst gut kenne, weshalb man mit vollem Vertrauen den Jungen dahin bringen könne. Einige Tage sollte aber Arthur erst hier zubringen, um die Freuden der Stadt zu genießen, denn im Schulheim werde es heißen, lernen und stillsitzen. Am anderen Morgen, als Arthur zum Frühstück gerufen wurde, traf er Herrn und Frau Feldmann am Tisch sitzend. Kinder waren keine da, und kein Stühlchen oder Tischchen zeigte an, dass es je solche gegeben hätte. Arthur musste sich neben seinen Vormund setzen, und als dieser den Jungen ein paar Mal ermutigt hatte, sich's recht schmecken zu lassen, begann er in fröhlicher Weise: »Nun machen wir unseren Plan für die nächste Zukunft, und du wirst sehen, wie schön dein Weg vor dir liegt. Erst geht meine Frau mit dir und zeigt dir so viel Schönes, dass du staunen wirst. Morgen habe ich selbst Zeit, da führe ich dich in das Museum. Da siehst du eine so schöne Sammlung von Tieren und Steinen und Muscheln, wie du sicher noch nicht gesehen hast. So geht es ein paar Tage weiter, dann reise ich mit dir nach dem Schulheim unweit Stuttgart. Ich hoffe, da lernst du fleißig und brav und machst mir Ehre. Gibst du dir Mühe, so kommst du in 3-4 Jahren so weit, dass ich dich in ein gutes Handlungshaus bringen kann. Hältst du dich da nach Wunsch, so ist deine Zukunft gesichert. Dann wirst du weit in der Welt herumkommen. Nach China wirst du sicher versetzt werden.« Arthur war blass geworden. Er würgte und kämpfte, dass ihm nicht die Tränen hervorstürzen möchten. »Was fehlt dir denn? Fürchtest du dich etwa, nach China zu reisen?« fragte Feldmann lachend. »So ist's nicht gemeint, dass du gleich so weit fort sollst. Erst geht's auf die Schule, da wirst du's mit all den Jungen zusammen lustig finden. Na, bist du noch nicht getröstet?« Arthur schluckte und schluckte. Der Schlag war ihm so überraschend gekommen, dass er zu kämpfen hatte, um nicht aufzuschreien. Endlich fragte er bedrückt: »Kann ich nicht studieren, wenn ich lerne, so viel ich kann?« »Ach so, das ist's. Sei nur wieder fröhlich und wohlgemut«, ermunterte Feldmann. »Das kenne ich schon. Du weißt ja noch von nichts anderem. Lernst du erst andere Seiten des Lebens kennen, so wirst du sagen, mein Vormund hatte recht. Ich wusste es damals nicht besser. Nein, nein, mit dem Studieren ist es nichts, das schlage dir nur ganz aus dem Sinn. Da könntest du Jahre und Jahre sitzen, und dazu ist kein Geld da. Wie ich es mit dir im Sinn habe, ist es anders. In wenigen Jahren hast du dein Ziel erreicht, du bist dein eigener Herr, kannst in die Welt hinaus, und dein Glück ist so gut wie gemacht.« Feldmann blieb über Mittag aus und kehrte am Abend spät heim, als Arthur sich schon zurückgezogen hatte. Arthur, den der ungewohnte Straßenlärm am anderen Morgen schon früh aufgeweckt hatte, stand an seinem Fenster und schaute auf die Straße hinunter, wo zahlreiche Wagen vorüberfuhren und viele Menschen in aller Geschäftigkeit gingen. Wenn er daheim am frühen Morgen sein Fenster aufgemacht hatte, hatten die Vögel gesungen und süße Düfte waren aus dem Reseda-Beet unter dem Fenster zu ihm aufgestiegen. Drüben hatte der Brunnen gerauscht und die Zweige der großen Weide hatten sich im Morgenwind gewiegt. Oh, wie war das schön! Jetzt trat Feldmann ins Zimmer.
Was? »Schon fertig angezogen«, rief er erstaunt aus. »Nun gut, so reisen wir. Gleich hinüber, das Frühstück eingenommen und fort. Nur nicht den Mut verlieren, nur Kopf in die Höhe, Junge. Bei den anderen Jungen, wo es lustig zugeht, wird's dir wohl auch kommen.«
Damit ging er, von Arthur gefolgt, dem Speisezimmer zu. In kurzer Zeit war alles erledigt und die beiden waren wieder auf der Reise, diesmal nicht in offenem Wagen durch das Land fahrend, sondern im Eilzug dahinsausend. Als am Abend die letzten Strahlen der Sonne auf das flache Feld schienen, sagte Feldmann: »Nun sind wir gleich da.« Und gleich nachher zeigte er auf ein großes Gebäude, das auf einem Hügel stand und in dessen vielen Fenstern das Abendlicht erglänzte. »Dort, sieh, Arthur, dorthin! Denk, wie viele fröhliche Jungen haben Platz in einem solchen Haus!« Jetzt hielt der Zug an, und Feldmann wanderte mit Arthur dem großen Gebäude auf dem Hügel zu. Auf dem weiten, freien Platz vor dem Haus rannte eine große Schar von größeren und kleineren Jungen hin und her, Ball spielend, sich jagend, sich fangend, singend und schreiend. Als Feldmann an der großen Glocke geschellt hatte, erschien ein Diener, und nun wurden die Ankommenden ins Haus und in den Empfangssaal geführt. Bald trat ein hochgewachsener, achtunggebietender Herr ein, den Feldmann Herr Direktor nannte und dem er Arthur als den angemeldeten Zögling vorstellte. Die Herren unterhielten sich längere Zeit, während Arthur durch das offene Fenster auf den Platz hinabschaute, wo sich die vielen Jungen tummelten. Er verstand nichts von dem Gespräch und hörte auch nicht darauf. Nur jetzt drang ein Wort seines Vormundes an sein Ohr, das er wohl verstand und das ihm als ein Stachel im Herz blieb. »Wie gesagt, Herr Direktor«, so schloss der Vormund seine Rede, »die Hauptsache ist, dass der Junge gut Französisch und Englisch lernt, damit er so bald wie möglich in ein Geschäft eintreten und sich selbst helfen kann. Zu langem Studieren sind keine Mittel da, als Kaufmann kann er aber bald seinen Weg finden.« Jetzt ertönte eine laute Glocke. Augenblicklich wurden unten die Spiele beendigt und die Jungen rannten alle dem Hause zu. Der Direktor führte die Neuangekommenen nach dem großen Speisesaal, wo die Zöglinge an drei langen Tischen ihre Plätze eingenommen hatten, je mit einem Lehrer an der Spitze. Arthur wurde am letzten Tisch der unterste Platz zugewiesen. Er war ja der zuletzt Angekommene. Neben ihm saß ein Junge, der kleiner, aber viel dicker als Arthur war und der nun mit großen Augen den neuen Nachbarn betrachtete. Als die Jungen sich vom Abendessen erhoben, gingen sie in guter Ordnung zur Tür hinaus. Den Zug beschlossen Arthur und sein Tischgenosse.
»Wohin geht es?« fragte Arthur leise seinen Begleiter. »Ins Arbeitszimmer«, war die halblaute Antwort, denn noch stand die Tür vom Speisesaal offen, wo der Direktor mit Feldmann zurückgeblieben war. »Nun werden die Arbeiten für morgen gemacht, und dann geht's in den Schlafsaal und unter die Decke so schnell wie möglich, wenn man nicht von dem Großen dort Püffe bekommen will.«
Der Kleine hatte behutsam seine Stimme noch mehr gedämpft und nur ganz heimlich mit dem Zeigefinger auf den Großen hingewiesen.
»Warum muss man sich vor dem fürchten?
Er ist doch auch ein Zögling.«
»Ja, aber er ist für diesen Monat Aufseher im Schlafsaal«, berichtete der Nachbar. »Und dann ist er so groß und stark, dass es keiner mit ihm aufnehmen würde. Er ist der böseste von allen und heißt Eberhard. Wir nennen ihn den wilden Eber,
denn man weiß von vornherein nie, wie wild ein solcher ist.
»Wie heißt du denn?« wollte Arthur noch schnell wissen.
»Georg Nestel«, war die Antwort. »Ich bin Arthur Stein.«
Nun traten sie in den Saal. Als später die Schar im großen Schlafsaal versammelt war, drangen von allen Seiten so viele Fragen auf Arthur ein, dass er nicht wusste, wie er sich den Anstürmenden erwehren sollte. Man wollte wissen, wer er sei, woher er komme, wie lange er dableiben müsse, wer der Herr sei, der ihn herbrachte, bis der große Eber auf einmal seine Stimme erhob und befahl, alle sollten unter Stillschweigen in ihren Betten verschwinden. Nun wollte er aber für sich selbst noch allerlei Mitteilungen von dem Neuling erhalten. Arthur sagte, wenn doch die anderen still sein und schlafen sollen, so würden sie beide dasselbe tun müssen.
»Du bist nur faul, wie ein Maulwurf«,
entgegnete Eberhard ärgerlich und ging weg. Früh am anderen Morgen reiste Feldmann ab, nicht ohne Arthur noch einmal zu ermahnen, seine Zeit zu nützen und fleißig zu lernen, damit er recht bald seinen Weg in die Welt hinaus antreten und schöne Erfolge erzielen könne. Arthur wurde in seine Klasse eingereiht und hatte nun mit allen anderen dem geregelten Gang des Tages zu folgen. Während der Unterrichtsstunden war Arthur der aufmerksamste Schüler, denn er war gewöhnt, ganz bei der Sache zu sein, wenn es ans Lernen ging. Hier hatte er auch besondere Ursache, denn da war vieles anders, als er es von seinem Vater her kannte. Da galt es, sich mit Fleiß einzuarbeiten, denn Arthur wollte keiner der Letzten sein. So blieb er bei Beginn der Freistunde am Morgen im Schulzimmer zurück, um gleich so viel wie möglich von allem nachzuholen, was er nicht gekannt und nicht gewusst hatte. Aber kaum hatten die anderen Schüler das Zimmer verlassen, als der große Eber zurückgerannt kam und rief:
»Hinaus mit dir, du Dachs! Drinnen bleibt keiner! Jetzt wird Ball gespielt!«
Als Arthur keine Miene machte, zu gehorchen, schoss Eberhard auf ihn zu, packte ihn am Arm und zog ihn fort. Arthur hatte gar keine Lust zu spielen. Sobald ihn sein Bedränger draußen losließ, lief er nach einer fernen Ecke und setzte sich auf die Bank unter dem Baum, dessen Äste herunterhingen, aber nicht so tief wie die langen, weichen Zweige seines alten Weidenbaumes. Er dachte an seine verborgene Bank. Da kam Eberhard schon wieder herangelaufen.
»Komm her«, rief er, »bei uns fehlt einer im Spiel. Was brauchst du hier zu sitzen?«
»Ich mag jetzt nicht spielen«, sagte Arthur.
»Was? Nicht spielen? Du Duckmäuser, du! Kommst du wohl gleich?«
Jetzt ertönte der Ruf der Glocke zum Wiederbeginn des Unterrichts.
»Warte nur, Duckmäuser! Heute Abend werde ich dir zeigen, wie man dir die Mücken austreibt«, rief Eberhard zurück, indem er forteilte.
Als am Abend die letzte Unterrichtsstunde zu Ende war und die Knaben sich zum Spielplatz hinausdrängten, blieb Arthur zurück und ging an den Tisch, wo der Lehrer die Hefte durchging. Ein wenig schüchtern fragte er, als er eine Zeit lang gewartet hatte: »Erlauben Sie bitte, dass ich hier bleibe und nicht zum Spielen hinausgehe. Ich möchte gern arbeiten, damit ich nachkomme.« Jetzt schaute der Lehrer auf.
»Freilich erlaube ich es. Das hat mich noch keiner gefragt. Es ist recht, dass du Lerneifer zeigst«, antwortete er.
Eberhard hatte den Abtrünnigen im Auge behalten. Diesmal musste er mit. Das war sein bestimmter Wille. Nun hatte er mit angesehen, wie Arthur die Erlaubnis beim Lehrer geholt und sich unter dessen Augen wieder an seinen Platz gesetzt hatte.
»Der Erzduckmäuser! Nun will er sich einschmeicheln«, sagte Eberhard leise, aber grimmig. »Dich erwisch ich noch und werde dir das Duckmäusern austreiben.«
Für jetzt ging er. Der Lehrer war ihm im Wege. Arthur hatte schon eine gute Weile gearbeitet, als die Tür leise geöffnet wurde und ein Kopf, behutsam forschend, ob der Lehrer noch drinnen sei, in der Öffnung erschien. Der Lehrer war nicht mehr da. Jetzt kam Georg herein. »Musst du nachsitzen?« fragte er teilnehmend. »Musst du noch lange drinnen bleiben?«
»Ich muss nicht nachsitzen«, gab Arthur zurück. »Das habe ich noch nie gemusst. Da würde ich mich doch ewig schämen. Aber ich will den anderen gleichkommen. Vieles weiß ich nicht so gut wie Sie.«
»Komm jetzt heraus und sei ein wenig lustig«, ermunterte Georg. »Du wirst hier drinnen nur immer trauriger. Das bist du schon genug. Es können ja doch nicht alle die Ersten sein. Es muss auch jemand zu unterst sitzen. Komm also heraus. Es ist lustig heut. Wir spielen Räuber und Polizei.«
»Ich kann nicht lustig sein«, erwiderte Arthur. »Und wenn man etwas Rechtes werden will, so muss man immer alles gut machen, wie man nur kann. Das hat mein Vater mir gesagt, und ich möchte etwas Rechtes werden.«
»Man kann ja noch gar nicht wissen, was man wird«, meinte Georg. »Was möchtest du denn gern werden?«
Arthur errötete. Der tiefste Wunsch seines Herzens war etwas, wovon sein Vormund gesagt hatte, das sei eine Unmöglichkeit. In seinem Innern hatte er sich noch an eine Hoffnung geklammert. Wenn er aus allen Kräften arbeiten würde, wenn er immer die allerbesten Zeugnisse an seinen Vormund schicken könnte, wäre es dann nicht vielleicht doch noch möglich? Aber jetzt, als er es aussprechen sollte, hörte er wieder die bestimmten Worte seines Vormunds in seinen Ohren klingen, es sei unmöglich.
»Ich will doch lieber arbeiten als hinausgehen, wo sie lustig sind«, sagte Arthur. Georg schaute voll großer Teilnahme auf den niedergeschlagenen Kameraden und griff in seine Tasche hinein. »Da, so nimm den Apfel«, sagte er, einen rot-goldenen Apfel vor Arthur hinlegend. »Er ist gut, sicher. Die Mutter hat mir noch mehr geschickt.« Dann lief er hinaus. Dieses Wort war wie ein Stich in Arthurs Herz. »Ja, meine Mutter würde mir auch Äpfel schicken. Oh, und noch vieles«, hieß es in seinem Innern, »wenn sie, ja, wenn sie noch da wäre.« Arthur schluchzte auf. Er drückte seinen Kopf auf seinen Arm, damit ihn niemand höre. Wenn der Tag zu Ende war und alle Bewohner des Hauses in tiefem Schlaf lagen, dann saß Arthur oft noch halb wach in seinem Bett und alle Erinnerungen an die vergangenen glücklichen Tage stiegen in seinem Herzen auf. Kam ihm alles wieder lebendig vor Augen, so stiegen ihm jedes Mal neu die Tränen auf und er erstickte sein Schluchzen, damit die Mitschüler nichts davon hörten. Wenn er dann aber in seinem Jammer erst spät einschlief, waren oft schon alle anderen halb oder ganz angekleidet, wenn er am Morgen erwachte. So war es eines Morgens spät geworden, bevor Arthur die Augen auftat. Plötzlich fuhr er erschrocken in die Höhe, ein kalter Wasserstrahl hatte sein Gesicht getroffen. Zur gleichen Zeit drang ein Gurgeln an sein Ohr, so als wäre er am Ertrinken. Arthur sprang aus seinem Bett. Nun sah er, wie neben seinem Lager der Kopf seines Nachbarn Georg vom großen Eber unbarmherzig in das Waschbecken hineingedrückt, dann einen Augenblick losgelassen und aufs Neue hineingestoßen wurde, so dass der wasserschluckende Georg aufs Jämmerlichste gurgelte, stöhnte und keuchte, als sei er am Ersticken. Mit einem Satz war Arthur am Waschtisch, packte den großen Eber und würgte ihn so, dass er Georgs Kopf freigab und so fürchterlich stöhnte, dass Arthur ihn einen Augenblick losließ. Mit wütenden Blicken kehrte Eber sich nach dem Bedränger um.
»Was? Du bist's, du Duckmäuser und Erzheuchler!« schrie er. »Was geht dich mein Tun an? Ich bin der Aufseher und will, dass der sich hier richtig wäscht. Und dich muss man ja wecken, du Maulwurfs, sonst stehst du gar nicht auf. Aber wart,
Ich bezahl dir's! Er warf sich wütend auf Arthur, aber schon hatte dieser ihn wieder gepackt und sagte ruhig, um Georgs Willen tat ich's, nicht weil du mich gespritzt hast. Versprich, dass du ihm nichts mehr zuleide tun willst, oder ich drücke.
Lass los!
Keuchte Eber, aber da Arthurs Hände festhielten wie Eisen, schrie er,
ich will ihm nichts mehr tun, lass los! So hör doch, nie mehr, lass los!
Arthur ließ ihn los. Nun haben es alle gehört, rief er, nie mehr will er Georg etwas zuleide tun. Wenn er's wieder tut, hat er sein Wort gebrochen, dann sollen ihn alle verachten. Mit Lärm wurde Arthur beigestimmt, denn der gewaltige Eber hatte im Geheimen viele Gegner, doch war er sehr gefürchtet. Dass einer es gewagt hatte, ihn zu packen und noch dazu mit Erfolg, das war allen sehr willkommen. Eberhard zog sich jetzt zurück. Leise sagte er voll Ingrimm, »Der Duckmäuser, der Heuchler«, wer hätte gedacht, dass der Heimtücker solche Kraft in den Fäusten hat? Aber warte nur. Georg war von der höchsten Bewunderung und Dankbarkeit erfüllt. Arthur hatte ihn ja nicht nur für heute, sondern für lange Zeit von seinem Verfolger befreit. Als am späten Abend desselben Tages im großen Schlafsaal längst aller Lärm aufgehört hatte und nur tiefe Atemzüge durch die große Stille zu vernehmen waren, da lag Eberhard noch wach in seinem Bett, denn der große Verdruss von heute hatte ihn nicht einschlafen lassen. Dass einer es gewagt hatte, ihn anzugreifen, ihn gar zu besiegen, und dass es noch dazu der war, den er nicht leiden konnte, das war zu viel für ihn. Er musste sich rächen und seine Überlegenheit wiederherstellen. Aber wie? Der Duckmäuser hatte sich ja durch seine leise Treten und sein endloses Arbeiten schon bei den Lehrern in Gunst zu setzen gewusst. Aber gestürzt musste dieser Hochmütige und auch empfindlich gezüchtigt werden. Plötzlich schrie er mit so fürchterlicher Stimme durch den Saal, dass viele Schläfer erschreckt emporfuhren.
»Wer heult in seine Kissen hinein wie eine Nachteule?«
Keine Antwort erfolgte. Noch einmal und lauter rief er in seinem Grimm.
»Ich frage, wer hier heult?« »Er soll es sagen, der Schwächling!« »Er sagt es nicht? Gut. Morgen will ich seine roten Augen schon herausfinden und ihn allen zeigen. Und er wird ausgelacht werden, dass er daran denkt. Und er soll der Nachtheuler heißen, für immer.«
Nun blieb es still. Sobald am frühen Morgen die Glocke ertönte, die zum Aufstehen rief, sprang Eberhard aus seinem Bett und lief gleich zu Arthur hinüber, der sich eben aufgerichtet hatte. Eberhard schaute ihm forschend in die Augen, die Arthur nicht niederschlug, sondern weit aufmachte, als wollte er sagen, »Vor dir fürchte ich mich nicht, aber von dir zwingen lasse ich mich auch nicht.« Von Tränen waren keine Spuren zu sehen. Eberhard wandte sich enttäuscht weg. Er hatte gehofft, in Arthur denjenigen zu entdecken, den er als Schwächling, Feigling und Nachtheuler dem allgemeinen Gelächter preisgeben wollte. Jetzt fiel sein Blick auf Arthurs Nachbar, den dicken Georg, wie er wegen seiner behäbigen Erscheinung allgemein betitelt wurde. Das sonst so vergnügliche Gesicht Georgs bot einen erbarmungswürdigen Anblick dar. Die Augenlider waren hochrot und dick geschwollen. Kaum konnte Georg so weit blinzeln, dass er die verschiedenen Stücke seiner Bekleidung erkennen konnte, wenn er sie unter die Augen hielt. Jetzt brach Eberhards Zorn los.
»So warst du's, du einfältiger Zwerg! Was brauchst du zu heulen und weißt selbst nicht warum? Auf der Stelle sagst du, warum du geheult hast, oder wir werfen dich als Ball einander zu, bis du's weißt.«
Zustimmender Lärm brach von allen Seiten los.
»Georg als Ball, bravo, angefangen,
hierher geworfen!« tönte es von da und von dort, während der erschrockene Georg mühevoll umherblinzelte, um zu erkennen, von welcher Seite der Angriff wohl komme. »Lasst ihn gehen!« ertönte jetzt eine Stimme. »Georg hat Fieber oder sonst etwas. Er hat nicht geweint. Ich hab geweint.« Es war Arthur, der so gerufen hatte, aber mit noch lauterer Stimme rief nun Georg,
»Nein, nein, ich habe geweint und furchtbar meine Augen trocknen müssen, darum sind sie so geschwollen.«
»Nein, ich hab geweint«, schrie ein Dritter, »und noch viel furchtbarer, denn ich kann meine Augen noch gar nicht aufmachen, so liegen die Deckel darauf.«
»Ja, wenn's drauf ankommt, dann habe ich fürchterlich geweint in der Nacht, denn meine Augendeckel sind so schwer wie 2 Hausdächer«,
schrie ein anderer, und nun ging ein Lachen und ein Spektakel los, dass man nichts mehr verstehen konnte, denn jeder wollte am meisten geweint haben und überbot den anderen in erschreckenden Schilderungen. Eberhard war hochrot vor Zorn. Der allgemeine Spaß war gar nicht in seinem Sinn. Dazu erhob er völlig vergebens seine Stimme, so sehr er konnte, um als Aufseher die Ruhe herzustellen, für die er zu sorgen hatte. Es wurde immer toller, bis plötzlich die Tür aufging und ein Lehrer rief,
»Der Aufseher hat heute während der Freistunden Zimmerarrest!«
Stille trat ein. Nur Eberhard erhob seine Stimme und wollte sich verteidigen. Da er aber selbst den ganzen Lärm durch ein Verfahren hervorgerufen hatte, das er nicht erzählen wollte, verwickelte er sich so, dass der Lehrer ihm einen Wink gab, der bedeutete, er wisse genug, und verschwand. Als die Schar in geordneten Reihen dem Frühstückszimmer zuwanderte, sagte Georg leise, indem er versuchte, seine verschwollenen Augen zu Arthur zu erheben, »Jetzt kann man auch zu Eber sagen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.« Ebenso leise gab Arthur zurück,
»Komm in der Freistunde zu mir unter den großen Baum in der Ecke. Ich muss dich etwas fragen.«
In der ersten Unterrichtsstunde schaute der Lehrer unverwandt nach einer Seite hin und begann nicht mit dem Unterricht. »Georg«, sagte er endlich, »du siehst aus wie ein Schreckensbild. Was ist mit dir vorgegangen?« Georg sah sehr verlegen aus.
»Ich kann es nicht recht sagen. Es war in der Nacht.«
»Du musst fürchterliche Träume haben, wenn sie dich so zu gewalttätigem Weinen bringen«, bemerkte der Lehrer. »Gehe hinaus, bade deine Augen in kaltem Wasser und erscheine nicht eher wieder, als bis die 2 Globusse in deinem Gesicht wieder die natürliche Form von Menschenaugen angenommen haben.« Georg verschwand. Auch während der Freistunde musste er gehorsam seinen Waschungen obliegen, denn Arthur konnte ihn nirgends entdecken. Erst am Abend zur Hauptspielzeit erschien er wieder. Getreu seinem Versprechen, das er am Morgen nicht hatte halten können, setzte er sich gleich unter den Baum in der Ecke und wartete das Weitere ab. Arthur erblickte ihn gleich, er kam schnell herbeigelaufen. »Man sieht es dir noch an«, sagte er, sich auf die Bank hinsetzend. »Tun dir die Augen noch weh, Georg?«
»Nicht mehr so stark«, erwiderte dieser.
»Sag mir doch, was du gemacht hast«, fuhr Arthur fort. »Geweint hast du nicht, ich hätte es wohl gehört, so nah neben dir.
Ich habe geweint. Es war wirklich wahr, was ich am Morgen dem Eber zurief, als er dich verhöhnen wollte, aber am Abend wollte ich ihm keine Rechenschaft geben. Ein Aufseher hat nicht zu befehlen, ob man weinen darf oder nicht.«
»Freilich nicht, aber der Eber befiehlt eben, was er will, und das Befehlen ist bei ihm noch nicht das Ärgste. Nun will ich dir sagen, was vorgegangen ist, weil du es doch weißt, dass ich nicht geweint habe. Gestern Nacht, als der Eber so laut schrie, bin ich aufgewacht und habe alles gehört. Da habe ich gleich gewusst, dass du es warst, der geweint hatte, denn du hast es schon einmal getan. Und der Eber ist sowieso schon gegen dich aufgebracht. Da hätte er gewiss mit Freuden am Morgen gehalten, was er angedroht hatte. Darum habe ich dann meine Augen furchtbar gerieben, damit er am Morgen denke, ich sei's gewesen.«
Aber das hat dir ja schrecklich wehgetan, Georg. Und tut dir gewiss jetzt noch weh, rief Arthur voller Teilnahme aus. Ja, ja, Arthur, du weißt noch nicht, wie es ist, wenn der Eber alle anstiftet und dann so höhnt und spottet, dass sie alle miteinander lachen, so viel sie nur vermögen, und nachher den ganzen Tag die Spottworte wiederholen, die er erfunden hat, und so lachen, dass du denkst, am liebsten wolltest du gleich tot sein. Georg sah bei der Erinnerung an diese ausgestandenen Leiden so unglücklich aus, dass das Gefühl über Arthur kam, er müsse einem großen Übel entgangen sein.
»Das hast du für mich getan, dass ich diesen Hohn nicht erfahren musste«, sagte er, in großer Dankbarkeit Georgs Hand ergreifend. »Ich werd dir's nicht vergessen. Wenn ich nur etwas tun könnte, damit deine Augen wieder gut würden.«
»Lass sie nur, sie kommen schon wieder von selbst zurecht«, meinte Georg. »Du hast auch etwas für mich getan, was ich nicht vergesse. Und ich will gern tun, was du willst, damit du nicht mehr so weinen musst. Sag nur, was ich tun soll.«
»Man kann nichts tun«, sagte Arthur und sah dabei so traurig aus, dass Georg nach einem Trost suchte.
»Weißt du«, sagte er plötzlich ermunternd, »vielleicht hast du das Heimweh, und ich habe es auch gehabt, furchtbar stark. Dann haben mich die anderen ausgelacht, und der Eber nannte mich nur der dicke Georg Tränensack. Oh, das war eine schreckliche Zeit, so schrecklich, dass du sie gar nicht schrecklicher erleben kannst. Aber im Sommer kamen dann die Ferien, da ging es heim, siehst du, das war ganz wie ins Himmelreich hinein. Man muss dann freilich wieder hinaus und ins Institut, aber es ist nie mehr so ganz schrecklich wie in der ersten Zeit. Nun musst du immer an den Sommer denken, wenn die Ferien kommen. Das tue ich auch schon lange, und nun währet es gar nicht mehr so lange, bis sie kommen. Dann geht's heim zur Mutter, freue dich und denke an nichts anderes mehr.«
»Ich habe keine Mutter mehr und bin nirgends daheim«, sagte Arthur, die aufsteigenden Tränen unterdrückend. In stummem Schrecken schaute Georg auf Arthur hin. Erst als eine lange Weile vergangen war, fragte er zaghaft: »Aber einen Vater hast du noch?« Arthur schüttelte verneinend den Kopf. Nun wusste auch Georg keinen Trost mehr. Er schaute trübsinnig auf den Boden nieder und dachte sich aus, wie ihm zumute wäre, wenn er keine Heimat und keine Mutter mehr hätte. Beim Gedanken an seine Mutter und wie gut sie war, ging plötzlich ein Licht in seinem Herzen auf. Vor Freude sprang er von der Bank herunter. »Jetzt weiß ich was, jetzt weiß ich was«, rief er frohlockend aus. »In den Ferien kommst du mit mir heim zu meiner Mutter, denn wenn ich sage, dass du mein Freund bist, so wird sie gut zu dir sein, wie du dir nicht denken kannst. Du sollst sehen, was wir da an Kuchen verzehren werden. Aber halt, dieses Jahr sollen wir die Ferien bei meinem Onkel zubringen, das hat mir die Mutter geschrieben. Mein Onkel ist Schullehrer, und weißt du, beim Onkel auf dem Lande ist's auch lustig. Da kann man tun, was man will, und die Kuchen nehmen wir mit. Morgen schreibe ich der Mutter.« Aber Arthur konnte nicht in die Fröhlichkeit einstimmen. Ganz erschrocken sagte er: »Nein, nein, Georg, so etwas kann gewiss nicht sein. Dein Onkel kennt mich ja gar nicht. Wie könnte ich also so in sein Haus gehen und bei ihm wohnen? So etwas darf man wohl nicht tun. Schreib nur nichts davon deiner Mutter. Versprich mir, dass du das nicht schreiben willst.« Georg war verblüfft über Arthurs Auffassung von der Sache, denn er sah sie ganz anders an. Er wollte nicht versprechen, sondern den Freund überzeugen, dass alles gut gehen werde. Aber Arthur blieb bei seiner Weigerung und sagte ängstlich: »Tu's mir doch zu Gefallen und versprich mir's, dass du das nicht an deiner Mutter schreiben willst. Dein Onkel müsste ja denken, ich sei wie ein Bettler, der kommt und ein Obdach haben möchte.« »So will ich es denn nicht schreiben, wenn es dir so Angst macht«, willigte Georg endlich ein. »Ich verspreche dir's. Aber sei nur nicht mehr so traurig. Es kommt gewiss alles gut in den Ferien. Du wirst sehen.« Am Sonntag,
Als die Schüler bei ihren Mappen saßen und ihre Briefe nach Hause schrieben oder verfassen sollten, saß Georg über seinem großen Bogen, den er extra ausgewählt hatte, und schrieb fort und fort, trotz allen Sticheleien der anderen, die diesen Schreibeifer noch nie an ihm bemerkt hatten. Aber er hielt Wort. Das, was Arthur so geängstigt hatte, wurde nicht mit in den Brief gesetzt. Doch ein Schreiben von solcher Länge hat der Georg noch nie in seinem Leben verfasst.